Deutschlandfunk, Kultur heute.
Französische Wochen bei Kultur heute, könnte man fast sagen, zumindest seit dem Einbruch in den Louvre. Wir schauen uns heute ein Museum direkt in der Nachbarschaft an, die Fondation Cartier, und fragen außerdem, ob es ein Missverhältnis gibt zwischen privaten und öffentlich finanzierten Museen. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. In Krisenzeiten wird gerne in die Vergangenheit geschaut, dahin, wo die Probleme ähnlich waren. Der Vergleich mit der Weimarer Republik ist dabei manchmal etwas vorschnell gezogen, trotzdem aber nicht falsch. Was Künstler oder Intellektuelle der 1920er und 1930er Jahre beobachtet und schlussgefolgert haben, kann für heute ziemlich erhellend sein. Auch die Viennale in Wien, das größte Filmfestival Österreichs, verspricht sich davon etwas und erinnert in ihrer Retrospektive an einen frühen Visionär der Filmkunst, den polnisch-französischen Regisseur und Theoretiker Jean Epstein, 1897 in Warschau geboren, aufgewachsen in der Schweiz und in Frankreich und ein wichtiger Akteur des frühen französischen Kinos, über den Juri Meden, Kurator des Wiener Filmmuseums, sagt:
He's a great filmmaker, really a great filmmaker, one of the greatest filmmakers of all time, because
er war ein großartiger Filmemacher, einer der größten aller Zeiten, weil er so ein einzigartiger und vielseitiger Charakter war, ein Filmtheoretiker, ein Drehbuchschreiber, jemand, der es verdient, alle 10 bis 20 Jahre neu entdeckt zu werden.
One of those figures that deserve to be discovered every 10 or 20 years anew.
Ja, und wie diese Wiederentdeckung 2025 aussieht, darüber kann ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski sprechen, der in Wien das Festival und die Retrospektive verfolgt. Patrick, Jean Epstein wird, das haben wir gerade gehört, als Theoretiker beschrieben. Was macht seine Filme und was machen seine Ideen aus Ihrer Sicht heute wieder interessant?
Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass Epstein einer der ersten war, der das Kino als Denkform begriffen hat, als Medium, das nicht nur die Welt zeigt, so wie sie ist, sondern dass er die Welt ganz neu denkt. Also der Film war für ihn keine technische Spielerei damals in den 20er Jahren, sondern eine geistige, emotionale Erfahrung. Er hat verstanden, Kino ist eine Sprache mit Grammatik, mit Rhythmus, mit Wahrnehmung. Und das, denke ich, macht ihn heute wieder aktuell. Wir leben ja in einer Zeit, in der alles gefilmt wird, aber kaum noch jemand über das Sehen selbst nachdenkt. Aber Epstein wollte eben immer wissen, was macht das mit uns, wenn wir verstehen, dass die Kamera Dinge sichtbar macht, die wir eigentlich sonst nicht sehen können? Wie verändert das unseren Blick auf die Welt? Und wenn man seine Filme heute sieht, dann spürt man genau diese Faszination für das Sehen. Diese Filme sind Experimente, aber sie sind auch Experimente mit unserer Wahrnehmung. Sie trainieren unsere Wahrnehmung, würde ich sagen, und zwingen uns so, das Sehen selbst ein bisschen neu zu lernen.
Was sind das denn für Filme, die man in Wien sehen kann?
Er war jetzt kein Regisseur, den man so leicht in eine Schublade stecken kann. Also er hat alle Formen und alle Genres ausprobiert, Melodrama, Geisterfilm. Und jedes Mal hat er diese Formen, die ja noch sehr neu waren damals, auch neu entdeckt. Nehmen wir doch ein Beispiel. Cœur Fidèle von 1923. Auf dem Papier ein sehr einfaches Liebesdrama. Eine Frau steht zwischen zwei Männern. Doch Epstein dreht plötzlich nicht im Studio, sondern vor Ort in den Docks von Marseille und verwandelt diese Geschichte in so ein rauschhaftes visuelles Gedicht. Eine Kamera, die atmet, die schwebt, die sich verliert in Spiegelungen und Überblendungen. Oder ein zweites Beispiel, was mir auch wichtig ist, Finitere von 1929, im Grunde das erste Dokumentaressay überhaupt. Ein Film über bretonische Fischer, gedreht mit echten Menschen, echtem Meer, echtem Wind. Also alles, was uns eigentlich die Filmgeschichte so lehrt, dass erst in den 1960er Jahren angeblich die Regisseure der Nouvelle Vague mit der Kamera auf die Straße gingen, das war schon alles da, 30 Jahre früher. Und man versteht, dass die Freiheit, mit der heute viele Filmemacher arbeiten, ohne Epstein wahrscheinlich kaum denkbar wäre.
Epstein war ein Verfechter einer sehr eigenen Kinosprache. Fotogenie hat er den Moment genannt, in dem Film etwas sichtbar macht, was jenseits des bloßen Abbilds liegt. Wie lässt sich das heute erklären, wo wir ja alle ständig filmen und fotografieren?
Ja, ich glaube, das ist einer seiner schönsten Gedanken, die er uns hinterlassen hat. Also die Kamera war für ihn kein Werkzeug, sondern eine Übersetzerin. Ja, sie nimmt die Welt nicht einfach auf, sie verwandelt sie. Und das nannte er Fotogenie, also diesen Moment, in dem das Kino etwas sichtbar macht, was man vorhin nicht sehen konnte. Also so eine Art poetische Wahrheit, die dann entsteht. Und heute, das stimmt, sind zwar Bilder überall, es wird automatisch generiert, zugeschnitten, optimiert, der Filter wird drüber gepackt, aber selten entsteht daraus ja noch irgendwas, was uns zum Staunen bringt. Alle produzieren, könnte man sagen, aber keiner guckt mehr hin. Und wenn Epstein heute leben würde, der würde TikTok und Instagram nicht verachten, denn diese kurzen Clips, die Überblendungen, die Zeitlupen, das ist eine Sprache, die er ja vorausgedacht hat. Aber wir benutzen sie nicht mehr, um etwas zu entdecken, würde er sagen, sondern etwas nur, um uns selber zu reproduzieren. Bei ihm war das ja umgekehrt. Er hat die Technik von damals genutzt, um die Welt magisch zu machen, nicht um sie zu vereinfachen. Und seine Filme mit diesen Doppelbelichtungen, mit diesen Flackern, die wirken heute fremd, aber erstaunlich modern, weil sie uns, glaube ich, zeigen, dass das Sehen mal ein Abenteuer war und vielleicht, und das ist das Versprechen, vielleicht es auch noch werden könnte.
Also wenn wir das jetzt mal übertragen auf die Diskussion, die wir heute haben über künstliche Intelligenz, über neue Technik, kann Epsteins Kino da so eine Art Wegweiser sein?
Ja, absolut. Ich glaube sogar, der frühe Stummfilm hat etwas vom heutigen KI-Film. Ja, die Bilder aus den 20ern, die haben ja auch was unheimlich Verzerrtes, Überbelichtetes. Das erinnert an die heutigen KI-Filme, das fasziniert, das verstört. Und Epsteins Kino ist deshalb auch gegenwärtig, weil er würde sagen, statt gegen KI vorzugehen, sollte man diese KI vielleicht umarmen, um das Schöne zu finden. Fortschritt im Kino war ja nie immer die Frage der Technik, sondern immer eine Frage der Neujustierung des Blicks, ja, indem unsere Sinne heute aktueller sind denn je, sollten wir diese Bilder nicht nur produzieren, sondern vielleicht auch verstehen zu fühlen und zu sehen. Und das ist, glaube ich, die große Lehre, die man hier aus Wien mitnehmen kann.
Aus Wien berichtete unser Filmkritiker Patrick Wilinski über die Retrospektive zum französischen Filmemacher Jean Epstein bei der Biennale in Wien. Vielen Dank. Private Kunstsammlungen, die in spektakulären Museen gezeigt werden. In Paris gibt es davon gleich mehrere. Die Fondation Louis Vuitton, die ehemalige Bourse du Commerce, die von dem Unternehmer François Pinault bespielt wird, und die Fondation Cartier. Letztere war bislang im Süden der französischen Hauptstadt angesiedelt und ist nun umgezogen, direkt neben den Louvre, dessen Belegschaft vielleicht ganz froh ist, wenn vorerst ein wenig Aufmerksamkeit vom Juwelendiebstahl abgezogen wird. Das neue Zuhause der Fondation Cartier und ihrer Sammlung zeitgenössischer Kunst ist nämlich ziemlich spannend, architektonisch, vor allem im Inneren. Der Architekt Jean Nouvel hat das Gebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts komplett entkernt und mit jeder Menge Technik ausgestattet. Von außen hebt es sich mit seiner fast an die Antike erinnernden Fassade durchaus erhaben gegen den hässlichen Betonplatz davor und den verwitterten Louvre ab. Bettina Kaps hat die neue Fondation Cartier für uns inspiziert und deren Leiter Chris Derkon gesprochen.
Schräg gegenüber dem Louvre-Museum und nur 10 Fußminuten vom luxuriösen Schmuck- und Uhrenhersteller Cartier entfernt, befindet sich jetzt die Fondation Cartier. Ein Gebäude im klassischen Hausmannstil. Hohe Arkaden, 3 Stockwerke und ein Obergeschoss aus grauem Zink. Schlicht und imposant zugleich. Es lohnt sich, den Block zu umrunden. Durch die hohen Fenster sieht man viele Exponate auf verschiedene Ebenen installiert. Im Museum selbst ist es umgekehrt. Passanten, Busse, Radfahrer, die Stadt ist omnipräsent. Genau so soll es sein, sagt Generaldirektor Chris Derkon.
Es ist kein Mausoleum, es ist kein Bunker und wir haben sogar einen Dialog. Und das haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass man in die Räume von Louvre, dass man für nichts die römische und griechische Skulptur angucken kann. Aber was wunderbar ist, dass es wirklich ein Machine for Viewing ist. Es ist eine Maschine, um Dinge zu sehen. Es ist wirklich wie eine Kamera.
Maschine zum Sehen, so hat Jean Nouvel das Ausstellungshaus genannt. Der Stararchitekt begleitet die Fondation Cartier seit ihrer Gründung vor 41 Jahren und hat schon ihr vorheriges Gebäude am Boulevard Raspail erbaut. Einen gläsernen Kasten inmitten eines verwilderten Gartens. Auch dort verschwammen innen und außen. Diesmal hat er ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1855 komplett erneuert. Ursprünglich war es ein Hotel mit 1200 Zimmern, dann ein Kaufhaus und zuletzt ein Ort für Antiquitätenhändler.
Und wir haben natürlich wahnsinnig Glück gehabt, dass Le Louvre des Antiquaires das Gebäude innen völlig ruiniert hat. Das bedeutet, Jean Nouvel hatte die freie Hand, um diese Maschine zu bauen, mit dieser Plattform.
Der Architekt hat das Gebäude völlig ausgehöhlt. Wo früher Lichthöfe waren, hat er große Glasdächer eingezogen. Diese können teilweise oder komplett verdunkelt werden. Die Böden von 5 großen Ausstellungsflächen sind mobil. Sie können bis zum Untergeschoss gesenkt werden, wodurch eine Deckenhöhe von 11 Metern entsteht. Eine Ingenieursleistung. Das raffinierte Hebesystem mit Drahtseilen und Flaschenzügen ist sichtbar. Die Seile können sogar berührt werden. Das sei typisch für Jean Nouvel, sagt Esther Descamps, eine Mediatorin der Stiftung.
Die Maschinerie freilegen, sie ja nicht verstecken. Diese Metallträger hier haben Löcher. Da kann die Plattform jeweils verankert werden. Es dauert nur 20 Minuten, um sie von ganz unten nach ganz oben zu verschieben. Von einer Ausstellung zur nächsten ist also ein reibungsloser Wechsel möglich.
Die Eröffnungsschau heißt Exposition Générale. Sie zeigt, wie vielfältig die Cartier-Stiftung arbeitet. Hier stehen und hängen Werke von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern, neben Arbeiten von völlig Unbekannten, beispielsweise aus dem Amazonasgebiet. Manche waren bei der Vorbesichtigung anwesend, auch der italienische Plastiker Giuseppe Pennone.
Die Idee, das Museum als Maschine zu entwerfen, ist sehr interessant. Es erinnert mich an Centre Pompidou, dessen Architekt Renzo Piano wollte eine Fabrik bauen. Jetzt haben wir also die Maschinen dazu. Das neue Gebäude fügt sich wunderbar in die Stadt ein, ihren Geist, ihre Lebendigkeit. Die Räume können für jede Ausstellung verändert werden. Das ist einzigartig. Ich kenne keinen vergleichbaren Ort.
Auf kleinstem Raum zwischen dem Louvre, der Collection Pinault und dem Centre Pompidou hat Paris jetzt ein neues Highlight. Der Besuch lohnt sich für die Architektur und für eine Sammlung, die immer wieder überrascht.
Am Samstag eröffnet das neue Museum für zeitgenössische Kunst der Fondation Cartier in Paris. Bettina Kaps hat es für uns besucht. Sehr viel Geld wurde da investiert. Die französische Presse berichtet von mindestens 225 Millionen Euro. Für private Museen ist das nicht ungewöhnlich. Aber jetzt, wo der Louvre im Zusammenhang mit dem Juwelenraub nochmal auf seine Unterfinanzierung hingewiesen hat, kann man schon mal fragen, ob es hier ein Missverhältnis gibt. Zumal es heute wieder einen Einbruch in ein Museum der französischen Stadt Langres gab, bei dem 2000 Gold- und Silbermünzen geraubt wurden. Das Haus wird von der Stadt getragen. Frankreich versteht sich immerhin explizit als Kulturnation und die Geschichte der Grande Nation hat sich eben auch oft über die Kultur ins kollektive Gedächtnis eingeprägt. Da muss man nur in den Louvre gehen. Dort ist die Finanzierung von Staatsseite zurückgegangen von 111 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 96 Millionen Euro im letzten Jahr. Darüber sprechen konnte ich mit der Journalistin Romy Straßenburg, die in Paris lebt. Ich habe sie gefragt, ob die Grande Nation knickrig ist mit den Kulturinstitutionen, die in öffentlicher Hand sind.
Naja, es klang schon an. Eigentlich steht sogar in der Verfassung diese Exception culturelle, also dass Frankreich sehr viel Wert darauf legt, dass Kultur einen besonderen Status hat. Aber natürlich gilt das ja für viele Bereiche, also die Kunst, aber auch die Filmförderung, die Musik und folglich gibt es natürlich viele Begehrlichkeiten. Und man hat jetzt eben viel darüber geredet, dass die Alarmglocken schon lange schlagen beim Louvre und erst im Januar hatte die Direktion davor gewarnt, dass es doch da erhebliche Probleme und Mängel beim Personal auch gibt.
In welchem Zustand sind denn die öffentlich finanzierten Museen? Also ich kenne aus eigener Erfahrung Ecken im Louvre, die etwas vernachlässigt aussehen, um es freundlich zu sagen.
Ja, es gibt tatsächlich Berichte über so ein besorgniserregendes Niveau der Veralterung, also Wasserinfiltration, Heizung, Belüftungsprobleme, ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass es neue Bedrohungen gibt, wie zum Beispiel Cyberangriffe auf die Ticketshops oder auch die Klimakrise, also dass man ja Feuchtigkeit oder extreme Hitze hat. Also auch da Anpassungsherausforderungen, die kostenaufwendig sind. Und man muss für Frankreich spezifisch noch eine Sache sagen. Durch die Terrorangriffe 2015 und 16, an die wir uns alle erinnern, hat man natürlich auch sehr viel Geld reingesteckt in die Sicherheit der Besucher und Besucherinnen, weil man vielleicht eher Angst hatte davor, dass dort Angriffe stattfinden und hat die Einlasskontrollen verstärkt und so weiter. Und wenn man jetzt das zuspitzen würde, könnte man sagen, vielleicht sind dann die Sicherheitsmaßnahmen für die Kunstwerke eher ein bisschen hinten angestellt worden. Das könnte so ein Kritikpunkt sein, den man hervorbringen könnte.
Das ist sicherlich ein Punkt, den man in Deutschland auch ganz gerne vergisst. Aber trotzdem gibt es eine Debatte darüber in Frankreich, in welchem Zustand die Museen sind, dass es da eben an Geld fehlt.
Die gab es sozusagen schon wenige Minuten nach dem Überfall auf den Louvre. Und ich habe auch gesehen, dass in den Regionalzeitungen und auf den Regionalsendern überall runtergerasselt wird, wie die einzelnen Städte und Dörfer und also sich geschützt fühlen und ihre Museen einschätzen von der Sicherheit. Es wird auch politisch ausgeschlachtet. Also Rassemblement National, Jean Bardella, der hat gesagt, das sei ja eine Erniedrigung für das Land. Von allen Ecken ist der Kritik zu hören und man merkt, wie sensibel das Thema ist, aber ein Staat muss auch Prioritäten setzen. Und wenn man sich jetzt überlegt, ob man eine heruntergekommene Schule saniert oder ein Museum, da stellen sich schon viele auch die Frage, was ist für unsere Zukunft eigentlich bedeutsamer?
Also halt mir fest, man muss nicht gleich den Untergang des Abendlandes beschwören und es gibt auch andere Dinge, die wichtig sind zu finanzieren. Und man muss auch sagen, dass Museen, private Museen wie die Bourse du Commerce oder die Fondation Cartier ein wirklich tolles Ausstellungsprogramm machen. Trotzdem, was heißt das am Ende, wenn der französische Staat mit den privaten Museen zumindest teilweise da nicht mithalten kann?
Ja, also mittlerweile sind eben die privaten Financiers ja aus der Kunstwelt gar nicht mehr wegzudenken. Und man könnte sich natürlich dann fragen, welche Interessen haben Privatleute oder Staaten auch? Weil wir haben jetzt zum Beispiel sehr viel in Frankreich auch Saudi-Arabien, wie beim Centre Pompidou, was gerade saniert wird, oder auch die Emirate gesehen, die sich einmischen. Was wollen die denn, wenn die hier in Frankreich und Kunst und Kultur investieren? Natürlich am eigenen Renommee arbeiten. Sind da nicht staatliche Museen eher der Kunst gegenüber neutral und haben ein größeres Interesse, wirklich auch historisch da etwas zu bewahren. Andererseits muss ich auch sagen, auf dem Kunstmarkt ist es eigentlich nichts Neues. Also im Gegenteil, es gab immer private Auftraggeber, also auch gerade für Bilder, Skulpturen, und Kunst war immer eine Ware. Das kann man natürlich auch aus Kapitalismuskritik jetzt bemängeln, aber es ist wahrscheinlich nicht wegzudenken. Die Frage ist, wie arbeitet der Staat mit privaten Financiers zusammen, um einfach auch eine Hand darauf zu haben? Und letztlich gibt es ja von allen das gleiche Ziel, möglichst viel Kunst für möglichst viele Leute, für viele Menschen und möglichst günstig, im besten Fall umsonst zugänglich zu machen.
Sagt die Journalistin Romy Straßenburg, mit der ich über die französische Museumspolitik gesprochen habe. In den USA sind privat finanzierte Museen der Normalfall. Das gilt auch für eines der bekanntesten Häuser dort, das Museum of Modern Art in New York. Dort ist gerade die US-amerikanische Künstlerin Ruth Asawa in einer großen Retrospektive zu sehen. Ihre Blumenlithografien oder ihre extrem filigranen Drahtgeflechte. Klingt dekorativ, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen, denn dahinter steht die Biografie einer Künstlerin, 1926 in Kalifornien geboren und 2013 gestorben, deren Leben stark von der Einwanderungsgeschichte ihrer japanischen Eltern geprägt war. Wie die in der Kunst Ruth Asawas sichtbar wird, das weiß Andreas Roberts, der sich die Ausstellung im MoMA New York angeschaut hat.
Es sind lange von der Decke hängende Skulpturen aus miteinander verhakten grauen Drahtschlaufen, die Ruth Asawa bekannt gemacht haben. Wie Insektenkokons hängen sie von der Decke. Erst ganz dünn, dann gewölbt wie geflochtene Sphären, oft mit anderen geometrischen Strukturen wie Kugeln, Trichtern oder konkaven Objekten gefüllt. Alles ist in einem Prozess entstanden, in manchen Fällen über Jahre. Wenn man herausbekommen möchte, wo die Objekte anfangen oder aufhören, sei es so, als versuche man den Beginn einer Möbiusschleife zu bestimmen, erklärt Kuratorin Cara Mains fasziniert. Es ist die Idee, eine kontinuierliche Form innerhalb einer Form zu schaffen. Es entsteht ein Gebilde aus Draht mit einer kontinuierlichen Oberfläche, das in ein anderes Gebilde übergeht, ohne aufzuhören. Viele Werke in der Ausstellung sind zu einem bedeutenden Beitrag in der Geschichte der abstrakten Skulptur geworden. Die Ausstellung bringt mehr als 300 Objekte zusammen, darunter ihre sensationellen Zeichnungen von Blumen, alltäglichen Gegenständen oder ihren Kindern, Papierarbeiten, Aquarelle, Masken, ihre Drucke, ihre öffentlichen Monumente und immer wieder ihre Skulpturen. Doch wer war Ruth Asawa?
Sie wurde 1926 als Tochter japanischer Einwanderer in Südkalifornien geboren. Ihre Kindheit war geprägt von der Arbeit im Gemüseanbau ihrer Eltern. Wie tausende anderer Menschen japanischer Abstammung wurde sie während des Zweiten Weltkriegs aufgrund der Verordnung 9066 der Bundesregierung zwangsweise interniert. In einem dieser Lager lernte sie von drei ebenfalls internierten Grafikern der Walt Disney Studios das Zeichnen. Sie ging zum Black Mountain College, einer freien, unabhängigen Kunstakademie in North Carolina, in denen viele während des Krieges aus Deutschland geflüchtete Künstlerinnen und Künstler unterrichteten, die sie mit den Ideen des Bauhaus vertraut machten. Die Idee, sich an die Natur zu orientieren oder sich mit der Leere wohlzufühlen, fanden bei ihr als Kind von zen-buddhistischen Eltern großen Anklang. Ideen wie die Einheit von positivem und negativem Raum in einer Zeichnung zum Beispiel, etwas, das sie aus der Kalligrafie vertraut war. Die Ausstellung ist lose chronologisch aufgebaut und orientiert sich an Themen wie Raum, Material oder philosophischen Konzepten wie, dass alles miteinander verbunden ist oder ihrem Motto Seeing is Doing, Sehen ist Tun. Noch einmal Kuratorin Cara Mains. Sehen ist Tun ist wie ein Credo, eine Art Philosophie. Die Vorstellung, dass alles miteinander verbunden ist und dadurch alles verfügbar ist, dass alles erlaubt ist. Und deshalb muss man sich darauf einlassen. Und dieser totale Akt des Schaffens beginnt mit dem Sehen.
Of making, it begins with seeing.
Als ihr ein Freund eine vertrocknete Wüstenpflanze schenkt und sie sich außerstande sieht, sie abzuzeichnen, kehrt sie zum Draht zurück, diesem, wie sie ihn nennt, dreidimensionalen Strich. Es entsteht eine große Anzahl von Skulpturen, die an Bonsai-Bäume erinnern. Stränge von Draht, die sich in unzählige Zweige und filigrane Verästelungen ausformulieren, wunderschön und geheimnisvoll. Es ist eine besondere Leistung der Ausstellung, Asawas Arbeit immer wieder mit ihren schmerzhaften Kindheitserfahrungen und ihrer daraus entstandenen Lebensphilosophie zu verbinden. Dem MoMA ist mit Ruth Asawa eine wunderbare Retrospektive gelungen, in der Biografie, Werk und Philosophie nahtlos ineinander fließen, als wären sie selbst Teil einer von ihren wundersamen Skulpturen. Hier wird die Geschichte einer Künstlerin erzählt, die aus widrigsten Umständen zur Galionsfigur einer ganzen Bewegung wurde.
Andreas Roberts über die Ruth Asawa-Retrospektive im New Yorker Museum of Modern Art. In den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker geht es um den mit 50.000 Euro dotierten Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments, der in diesem Jahr an zwei inhaftierte Journalisten geht.
Ja, zum einen an den polnisch-belarussischen Journalisten Andrzej Poczobut. Er hatte sich jahrelang für die polnische Minderheit in Belarus eingesetzt und zudem 2020 über die Massenproteste gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko berichtet. Er wurde dafür zu 8 Jahren Haft verurteilt. Für seinen Journalistenkollegen von der Gazeta Wyborcza, Bartosz Wielinski, bedeutet die Auszeichnung:
Ich denke, Lukaschenko muss seine Haltung gegenüber diesem Gefangenen und den anderen Gefangenen ändern. Ich hoffe, diese Aufmerksamkeit hilft auch den Menschen in Belarus. Denn wir haben das Land ein bisschen vergessen angesichts der Verbrechen Russlands in der Ukraine. Aber Belarus ist ein einziges großes Konzentrationslager.
Die andere Preisträgerin ist die ebenfalls inhaftierte Georgierin Emzia Amaglobelli. Sie gilt in ihrer Heimat wegen ihrer regierungskritischen Berichterstattung als Symbol des Widerstands. Der griechische Sänger und Liedermacher Dionysios Savopoulos ist tot. Er galt manchen auch als Bob Dylan Griechenlands, weil er in seinen Kompositionen griechische Volksmusik mit Elementen US-amerikanischer Musik wie Frank Zappa und eben Dylan verband. In den 1960er Jahren sang er mit poetisch-revolutionären Liedern gegen die Militärdiktatur an und wurde zeitweise inhaftiert. Seine Songs wurden zu Hymnen des Widerstands. Jetzt ist Dionysios Savopoulos mit 80 Jahren gestorben. Hysterie in der Peripherie, ein verheißungsvolles Motto, unter dem in diesem Frühjahr in Magdeburg ein Musiktheaterfestival stattgefunden hatte, genannt Exoplanet. Gezeigt wurde ein ungewöhnliches, zeitgenössisches Repertoire und stadtraumbezogene musikdramatische Performances. Dafür gibt es nun den Perspektivpreis der Länder, der im November im Rahmen des Deutschen Theaterpreises der Faust verliehen wird. Und die satirische Online-Plattform der Postillon wird es ab kommenden Samstag erstmals in gedruckter Form geben, mit angemessen satirischer Begründung. Online wird sich nicht durchsetzen, das Internet ist nur ein vorübergehender Trend. Deshalb kommt jetzt also der Postillon auf Papier.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Spioniert die AfD für Russland? Was an dem Verdacht von Thüringens Innenminister dran ist, dazu mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.